Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ich grüße Sie alle herzlich mit dem Wochenspruch aus Jesaja 42. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist sehr tröstlich. Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist mit uns. Er geht mit uns in die kommende Woche. Und da, wo wir Zweifel an uns selber haben und wo wir uns umärgern mit unseren kleinen Macken und Fehlern, können wir doch sicher sein, da ist einer, der uns kennt und der uns mit unseren Unzulänglichkeiten hält und trägt. Besonders möchte ich die grüßen, die heute zum ersten Mal hier sind und hoffe, sie fühlen sich wohl. Wenn sie Fragen haben zum Gottesdienst oder der Gemeinde, sprechen sie uns an, wenn wir noch nicht auf sie zugekommen sind. Aber tröstlich für die Neuen, was für uns alle ganz neu war, auch für die Alten, das war das Glockengeläut der Auferstehungskirche zu Beginn des Gottesdienstes. Sie haben sich sicherlich gewundert. Nun, das ist eine alte Idee, die wir mal probehalber umgesetzt haben. Hintergrund ist der, wir werden zum Gottesdienst gerufen von Gott. Gott will uns dienen. Hildegard von Bauer hat ja schon mal gesagt, das zeichnet uns und unsere Gemeinschaft aus, dass es so wuselig ist am Anfang, dass wir alle noch uns so viel zu erzählen haben und dass wir noch so lange draußen stehen. Aber ich versuche dann ja auch immer einzuladen, zum Platz nehmen und zur Ruhe zu kommen, aber wir Liturgen, wir kommen da nicht durch, wir haben es zu schwer. Wir versuchen es mal, die Glocken laden uns also ein. Ein Dank an alle, die diesen Gottesdienst mitgestalten. Hans-Hermann Pompe wird predigen. Es geht um die spannende Frage, wie wir als Christinnen und Christen mit den an uns gestellten Erwartungen umgehen. Da sind wir gespannt. Ulla Alles wird mit uns beten. Ich bin Jutta Kroll und ich darf Sie durch den Gottesdienst geleiten. Jetzt unsere Heckinghauser-Frage. Gibt es jemanden heute hier, der Geburtstag hat? Dem würden wir gerne ein Ständchen singen. Haben wir kein Geburtstagskind und wir wollen den Gottesdienst dann beginnen. Wir wollen Gott loben und preisen mit unseren Liedern und mit unseren Gebeten.
Thank you. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleibe fromm und halte dich recht, denn einen solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. Wir beten. Guter Vater, in deinem Namen haben wir uns heute Morgen hier zum Gottesdienst versammelt. Wir kommen zu dir und blicken gemeinsam auf die vergangene Woche zurück. In deine Gegenwart, guter Vater, bringen wir alles, was uns beschäftigt. Vater, wir bitten dich, mach unser Herz jetzt offen und weit für dich. Lass uns bei dir sein, all unsere Bemühungen in der vergangenen Woche, erfolgreich und auch weniger erfolgreich, geben wir in deine Hände. In deiner Gegenwart, unser Vater, lass uns ruhig werden und still. Deshalb bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesu. Ehre sei Gott in der Höhe.
Ich lese aus Römer 13, die Verse 8 bis 10. Überschrieben sind die Verse mit Liebe, das grundlegende Gebot. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Wir wollen miteinander das Glaubensbekenntnis singen. Und wenn Sie können, dann bitte ich Sie, dazu aufzustehen. Wir haben zu danken für das Sammelergebnis vom letzten Gottesdienst. Wir haben zusammengetragen 543,83 €. Ganz herzlichen Dank allen Spendern. Wir wollen auch in diesem Gottesdienst wieder sammeln. Während des folgenden Liedes sammeln wir für unsere Seniorenarbeit. Ich bin sehr dankbar über unsere Seniorenarbeit, auch über die Qualität. Ist es nicht so, dass jeden Tag die Senioren wissen, da habe ich einen Platz, da treffe ich die anderen. Ich habe Ihnen mal das Programm der Senioren mitgebracht. Das liegt draußen. Da gibt es einen Spielenachmittag, gemeinsamen Mittagstisch, eine Demenzgruppe, Andacht, Seniorengymnastik und Gedächtnistraining. Das ist liebevolle, engagierte und professionelle Begleitung, die die Senioren haben. Und das können wir uns nur leisten, wenn wir dafür auch spenden. Das ist für die nächste Kollekte im Klingelbeutel. Am Ausgang sammeln wir für die Hospizarbeit. Auch da ist es so, dass es gut ist, dass Menschen, die ihren letzten Lebensweg gehen, dass sie liebevoll und professionell begleitet werden können. Dafür sammeln wir dann am Ausgang. Wir singen jetzt das nächste Lied und dabei sammeln wir.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. In Dortmund habe ich ein Büro, wo ich regelmäßig hin muss, und ich fahre mit der Bahn hin und laufe vom Hauptbahnhof Dortmund etwa 15 Minuten durch die Innenstadt. Je nachdem, welchen Weg ich wähle, betreffe ich bis zu 15 bettelnde Menschen auf diesem Weg. Sie sitzen da, hoffen und erwarten, dass ich etwas für sie habe. Wenn man direkt aus dem Hauptbahnhof rausgeht, direkt am Fußballmuseum vorbei, dann sind die ersten, die man trifft, die Punks. Um 10 Uhr sind die noch nicht auf, aber wenn man zurückkommt, sind die dann auch alle da. Die haben eine Uniform an, dazu gehört ein bestimmter Haarschnitt, Lederkleidung, Ketten und in der Regel auch schwarze Hunde. Die haben die originellsten Sprüche drauf. Würden Sie meinen Tag gerne mit 10 Cent versüßen oder so? Aber ich denke immer, Jungs, Mädels, ihr seid so jung und ihr seht so knackig und frisch aus. Eigentlich könntet ihr auch arbeiten. Dann gehe ich also weiter. Aber ich treffe noch mehr ältere Menschen. Manchmal sitzt da eine Frau, wo ich sehe, sie schämt sich zu betteln. Von der Kleidung her ahne ich, die Rente reicht nicht oder die Sozialhilfe. Oder Menschen sitzen mit tief gezeichneten Gesichtern vom Leben. Manche, neulich war einer, der rannte barfuß rum. Da sind Krüppel und Behinderte, die dann die Bettelschale genau an der Stelle platzieren, wo eigentlich das Bein wäre bei uns. Da sind viele Osteuropäer strategisch über die Fußgängerzone verteilt. Einige machen Musik, das finde ich immer schon gut. Einer verkauft Pflaster. Egal wie, alle wollen etwas von mir. Wie soll ich dem gerecht werden? Wie kann ich unterscheiden, wenn ich das wollte, wer hier morgens gewerbsmäßig platziert und abends abgeholt wird, wer ein Einzelkämpfer ist, wer wirklich Hunger hat oder wer das nur an Nikotin umsetzen will? Das ist ein Weg zwischen lauter Erwartungen. Das ist ja nicht nur so in den Innenstädten und nicht nur unter denen, die betteln. Ich nehme das Beispiel der Gemeinde. Wir haben Erwartungen, wenn wir zusammenkommen. Erwartungen an andere, heute Morgen zum Beispiel. Eine Erwartung wäre, wir sagen, singt doch bitte die Lieder, die mir gefallen. Da kann diese Gemeinde zu großer Form auflaufen bei der Diskussion darüber. Oder die Frage, welche Instrumente richtig sind oder welche Lautstärke mir passen würde, zu leise, zu laut. Oder Sie sitzen da und sagen, Pompe, predige doch bitte etwas, was mir hilft und nicht irgendetwas anderes. Manche dieser Erwartungen sind unter uns so problematisch, dass sie eine Gemeinde teilen können und manchmal bleiben Menschen weg, weil sie enttäuscht sind. Das ist kein Wunder. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir leben zusammen. Wir haben Familien. Wir führen Ehen. Wir haben Freunde und Nachbarn. Im größeren Zusammenhang bilden wir Gruppen oder sogar Staaten. Und überall sind wir umgeben von Erwartungen. Manche Erwartungen sind harmlos. Ich gehe zum Friseur und sage, lieber Friseur, bitte färb mir doch so meine Haare, dass niemand sieht, dass ich schon 63 bin. Das geht, habe ich gelernt. Man kann nicht alles verstecken, aber die Haarfarbe. Oder ich gehe in ein Bekleidungsgeschäft und sage, haben Sie nicht ein Hemd, was mein Bäuchlein so ganz elegant kaschiert, dass man nicht sieht, dass ich da über Jahre zu viel gegessen habe. Andere Erwartungen sind schwieriger, die Menschen an uns haben. Sie signalisieren, hab mich lieb, nimm mich wahr. Gib mir das, was ich brauche. Löse meine Probleme für mich. Schaffe endlich Frieden. Teile deine Güter mit uns. Verschaffe uns Gerechtigkeit. Erwartungen von bettelnden Menschen kann ich übersehen. Da muss ich nur mit meinem schlechten Gewissen fertig werden. Andere Erwartungen kann ich nicht einfach übersehen, sondern muss reagieren. Das ist heute unsere Frage. Wie gehen wir mit berechtigten Erwartungen an uns um? Nur zur Klarheit, mit berechtigt meine ich, dass sie erstens in meinem Verantwortungsbereich fallen und zweitens ich auch die Möglichkeit, die Gabe und die Fähigkeit dazu habe, darauf zu reagieren. Alles andere würde mich sowieso überfordern. Aber nehmen wir das, was möglicherweise berechtigt ist. Die Frage ist, wie hilft uns Christus dabei? Und wie können wir anderen in Liebe begegnen, ohne dass wir an den Überforderungen selber kaputt gehen oder uns in Härte distanzieren? Ich lese den Predigttext für heute aus Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte 3, wenn Sie die Gottesdienstbibel haben, ist das Seite 143 hinten im Neuen Testament. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel, also es spielt in Jerusalem, in den großen Jerusalemer Tempel, um die 9. Stunde, das ist 15 Uhr nachmittags, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleib. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne. Also ein Riesentor, eines der großen Tore in den Tempel, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Wie auch immer, ob er die Hand ausgestreckt hat oder was sagt, hast du mal einen Euro oder was weiß ich. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Was macht er jetzt, Herr Petrus, ne? Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, er konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief umher und sprang und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Ich möchte mit Ihnen diesen Text aus drei Perspektiven anschauen. Einmal die des Gelähmten, dann die der beiden Jünger und dann unsere. Fangen wir mit dem Gelähmten an. Da ist dieser Mann, er sitzt an einem der Hauptaufgänge zum Jerusalemer Tempel. Herodes der Große hatte diesen Tempel richtig nochmal aufgepimpt, aufgebessert. Er hatte den prächtig und beeindruckend vergrößert. Zu der Zeit der ersten Gemeinde, also kurz vor der Zerstörung Jerusalems, etwa 10 Jahre oder 30 Jahre vorher, zu der Zeit der ersten Gemeinde war es das größte Gebäude in Jerusalem. Pilger kamen aus der ganzen Welt zusammen. Es gab jeden Tag Gottesdienste, Opfer. Für alle religiösen Bedürfnisse konnten sie dort etwas bekommen, Angebote. Kein Wunder, dass die Elenden und Kranken diese Zugänge aussuchten. Das ist bis heute so. Wenn jemand etwas mit Gott zu regeln hat und auf dem Weg dorthin jemand trifft, der was braucht, dann ist er selber natürlich offener, als wenn er nur zu Peek und Cloppenburg geht, um ein Hemd zu kaufen oder so. Der Hauptunterschied zwischen diesem Mann, der da sitzt, und uns oder allen anderen ist, jemand, der bettelt, hat keine Ansprüche zu äußern, maximal noch Wünsche. Und ob und wie jemand darauf reagiert, das liegt völlig bei den anderen. Das ist eine Situation völliger Abhängigkeit. Dieser Gelähmte kann ja gar nichts zurückgeben. Er kann maximal Dankeschön sagen oder Gott segne dich oder sowas. Und das ist der Grundeffekt seines Lebens, die Apostelgeschichte sagt, seitdem er auf der Welt ist. Er kennt gar nichts anderes. Seine Lähmung schließt ihn aus. Er kann sich nicht selber fortbewegen. Er kann nicht wie andere für sein Leben arbeiten. Er ist abhängig. Irgendjemand trägt ihn jeden Tag an diese Stelle, damit er wenigstens seinen Lebensunterhalt zusammenbekommt. Ich vermute, viele von uns, mich eingeschlossen, kennen solche Grundeffekte ihres Lebens. Manche genau das, was hier geschildert wird. Sie brauchen einen Rollstuhl, um sich zu bewegen. Sie brauchen Krücken, um mühsam voranzukommen. Oder sie haben Krankheiten, die sie anderweise enorm einschränken. Andere unter uns haben Wunden an der Seele. Die sieht man von außen nicht so. Aber sie behindern unglaublich. Einige haben ihre Arbeit verloren. Haben vielleicht auch nie die Chance auf eine gute Ausbildung gehabt. Manche von uns sind in einer Familie aufgewachsen, wo die Last dieser schwierigen Familie und die Verletzungen bis heute wehtun. Manche haben eine gescheiterte Ehe hinter sich, einige sagen nie wieder. Oder sie haben nicht das ersehnte Kind bekommen können. Oder den Partner, die Partnerin, die sie sich gewünscht haben. Ich kenne bei mir dieses Gefühl, wenn ich Menschen treffe, die sehr begabt sind, dass ich in mir spüre, das würde ich auch gerne können. Und da muss man sehr genau aufpassen, wie gehe ich damit um, dass ich mich mit anderen nicht vergleiche, weil mir das den Blick auf das nimmt, was Gott mir gegeben hat. Vergleichen führt mein Leben auf eine Neidspur mit all den Folgen wie Bitterkeit oder Unzufriedenheit. Viele von Ihnen, sage ich, werden solche oder andere Defekte kennen, an Körper, Leib, Seele, in der Gemeinschaft und sonst wie in ihrer Geschichte. Was immer uns behindert, wir tragen es mit uns herum. Es grenzt uns ein, es macht uns abhängig von den anderen, es lässt unsere Seele sich verkrümmen, es nimmt uns den aufrechten Gang, im Bild gesprochen, es fesselt uns an den Boden oder an die Stelle, wo wir nicht wegkommen. Überlegen Sie noch einmal, was diese Lähmung mit diesem Mann gemacht hat. Er kennt doch nur noch Abhängigkeiten. Er hat nur noch diesen einen Platz für sich, Tag für Tag. Andere sind für ihn fast nur noch als potenzielle Geber interessant und er selber ist im Grunde nur noch Empfänger. Seine Lebensperspektive ist eng und klein. Er wartet vor allen Dingen Almosen, also Geld, und er kann eigentlich jede Beziehung nur noch unter der Perspektive sehen, was habe ich von dir? Das ist die Perspektive dieses Mannes. Schauen wir uns jetzt mal die beiden Jünger an, Petrus und Johannes. Sie gehörten zu den allerersten Jüngern Jesu, so berichten das die Evangelien. Sie waren Fischerkollegen am See Genezareth. Man könnte sagen, Petrus war sowas wie der Klassensprecher, der Wortführer der Zwölf. Und Johannes, etwas stillerer Jünger, war möglicherweise der geheimnisvolle Lieblingsjünger, von dem das Johannesevangelium sagt, er hatte die größte emotionale Nähe zu Jesus. Und beide haben nach den 3 Jahren mit Jesus erlebt, dass sie den Weg Jesu nicht mehr mitgehen konnten, obwohl sie bei ihm bleiben wollten. Diese beiden gehörten zu den Dreien, die Jesus im Garten Gethsemane gebeten hat, bitte bleibt bei mir und betet mit mir. Das ist meines Wissens die einzige Stelle, wo Jesus wirklich seine Jünger gebraucht hat. Und sie konnten es nicht. Sie sind eingeschlafen. Und dann sind sie weggelaufen, als er verhaftet wurde, wie Johannes. Oder sie haben ihn verleugnet, wie Petrus, der ihm kurz zuvor noch ewige Treue versprochen hatte. Alle Jünger, nicht nur diese 2, auch die anderen 9, brauchten nach Ostern eine neue Berufung. Man könnte sagen, dieser Gelähmte trifft auf gebrochene Leute. Aber es ist etwas Interessantes, dass Jesus Christus gebrochene Leute ganz besonders gut gebrauchen kann. Lesen Sie das mal nach in einer ruhigen Minute. In Johannes 21, wie dieser Felsenmann Petrus, so heißt er, Fels oder Stein, wie der weinen musste über seine Verleugnung und dann von Jesus 3-mal neu berufen wird. Oder im selben Kapitel, wie der geheimnisvolle Lieblingsjünger, möglicherweise Johannes, nach Ostern lernt, anderen auch die Nähe Jesu zu gönnen und nicht immer am nächsten dran zu liegen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht aus Japan. Kintsugi, das ist eine wunderbare Methode, um zerbrochene Keramikgefäße, Porzellangefäße zu reparieren. Da fällt eine Schale, eine kostbare Schale runter und Sie haben nur noch die Scherben. Und jetzt haben die Japaner seit Jahrhunderten eine Technik entwickelt. Die Risse zwischen den Scherben werden mit Goldlack geklebt, der die Bruchstücke veredelt, statt sie zu verstecken. Und das Interessante ist, der Goldlack hebt die Makelhaftigkeit hervor. Die Fehler und das Zerbrechen gehören nun zu diesem Gefäß. Seine Schönheit leuchtet in den Bruchstücken auf. Ich übertrage das mal und sage, Petrus und Johannes waren Kintsugi-Menschen. Alle Christen und Christen der ersten Gemeinde kannten ihr Scheitern. Und sie haben darin schmerzhaft ihre Grenzen, ihre Schwächen erlebt. Aber gerade mit diesem Bruchstückhaften ihres Lebens können sie nun eine Nähe haben zu anderen, die auch zerbrochen sind. Und auch wenn es Rückfälle in altes Verhalten gibt, wir haben ja letzte Woche von Petrus gehört, der nun plötzlich wieder in ein altes Muster reintauchte und von Paulus zur Rede gestellt werden musste. Trotzdem, auch bei Rückfällen, ist es dem göttlichen Künstler nicht zu schwer, ein erneutes Versagen wieder zusammenzufügen. Das nennt man Vergebung. In unserer Gesellschaft wird Versagen kritisiert. Und wenn jemand zerbrochen ist, dann versteckt er das. Du musst ständig erfolgreich sein, du musst beliebt sein, du musst stark sein. Schauen Sie sich Jesus an, er ist anders. Sein Zerbrechen am Kreuz ist keine Niederlage, sondern wird sich 3 Tage später als der Sieg des Zerbrechens über die Macht des Bösen erweisen.
Die schwache Macht der Liebe ist stärker als die Macht dieser Welt. Nun darf ich ihm die Scherben und Fragmente meines Lebens überlassen. Und ich sage Ihnen aus meiner Erfahrung, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist man auch mit 50, 60, 70, 80 noch nicht los. Ich halte Jesus die Wunden meines Lebens hin, das Gescheiterte, die Sehnsüchte und das Unerfüllte. Und dann erlebe ich das Wunder des göttlichen Töpfers, der daraus etwas Wunderschönes machen kann, ohne es zu verstecken. Ich muss nicht mehr verstecken, was an mir schwach ist. Gerade so kann mich der Gekreuzigte gebrauchen. Wir haben eine sehr interessante Reflexion bei Paulus. In 2. Korinther 12 steht das. Wahrscheinlich hat er eine unheilbare Krankheit gehabt. Wir wissen nicht was. Vielleicht Depression, vielleicht Epilepsie. Es ist sehr offen. Aber er sagt, ich habe Gott dreimal gebeten, dass er mir dieses Ding wegnimmt. Und Gott hat gesagt, ich lasse es dir. Warum? Weil meine Kraft gerade in deiner Schwäche besonders mächtig ist. Nun treffen zwei Menschen, deren Lebensscherben göttlichen Goldlack aufweisen, auf einen zerbrochenen Menschen. Er bittet sie wie alle anderen, werdet ihr mir etwas Geld geben? Und jetzt, unerwartet, stellen sie ihn nicht mit einer Münze ruhig, sondern bitten ihn um seine Aufmerksamkeit. Sieh uns an. Nach seinem alten Muster könnte er jetzt nur erwarten, hier gibt es vielleicht einen größeren Betrag zu holen. Möglicherweise Silber oder sogar Gold. Wenn mich jemand so annimmt und wahrnimmt, dann möchte er doch selber groß rauskommen, oder? Sie kennen diese Bilder aus der Zeitung mit dem Scheck der Stadtsparkasse. Ist wahnsinnig originell, seit 30 Jahren immer dasselbe Motiv, wo dann draufsteht, wer was gekriegt hat. Die Leute wollen auch bekannt sein. Kann ich der Sparkasse auch nicht übel nehmen. Finde ich sehr vernünftig. Und der Lahme, der kann ja eigentlich nur sagen, gut, wenn ich die Trommel sein soll, auf der ihr eure Großzügigkeit heraustrommeln wollt, dann mache ich das eben. Hauptsache, ich bekomme etwas. Aber das ist es nicht. Gold und Silber haben wir nicht, sagen die zwei. Sind sie arm? Reich werden sie nicht gewesen sein, aber sie hätten vielleicht was gehabt. Aber sie haben etwas viel Wichtigeres im Gepäck. Sie können andere mit Jesus in Kontakt bringen. Sie können sie mit dem einen Namen ansprechen, der Macht über alles andere hat. Was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu, des Messias aus Nazareth, steh auf und geh umher. Das Wunder geschieht. Der Gelähmte wird von Petrus an der Hand gegriffen, auf seine eigenen Beine gestellt und er kann zum ersten Mal in seinem Leben gehen und er beginnt, Gott zu loben. Jetzt schon mal, das ist vielleicht das wichtigste Zeichen überhaupt für das Eingreifen Gottes in unserem Alltag, dass irgendjemand zum Loben kommt. Es werden nicht alle gesund. Vermutlich haben noch andere Bettelnde an den Tempeleingängen gesessen. Es gab auch andere Gelähmte in Jerusalem. Aber Gott zu loben, das ist die Sprache einer geheilten Seele, die uns allen versprochen ist. Und schon dieser eine ist ein wunderbares Zeichen des Lebens. Diese Heilung ist und bleibt ein Wunder. Ich kann sie nicht erklären, aber ich rechne damit, dass in der Nähe Jesu Wunder passieren. Weil Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern diese Vollmacht gegeben hat. Sie dürfen in seinem Namen Zeichen des Reiches Gottes tun. Wir dürfen im Glauben erwarten, dass er heute genauso wirken kann wie damals. Wir dürfen für Kranke beten. Wir dürfen Menschen segnen im Namen Jesu. Wir begegnen den Waffen des Dunkels, wir dürfen ihnen mit den Waffen des Lichts entgegentreten. Wie reagieren wir auf Geiz, auf Hass, auf Gewalt, auf Verleumdung oder Lüge? Mit Gegengewalt, mit Gegenlüge? Wir reagieren mit Liebe, mit Geduld, mit Vergebung, mit Klarheit und mit Mut. Das sind die Waffen des Lichts. Und wenn Gott Heilung schenkt, dann freuen wir uns, dann werden wir ihn loben. Und wenn er eine Krankheit belässt, dann werden wir um Geduld beten. Und wenn er unsere Rätsel hier nicht löst, dann dürfen wir uns freuen auf sein Kommen, wo einmal die offenen Fragen sich klären werden. So viel zu den beiden Jüngern. Jetzt noch einen kurzen Blick auf uns und unsere Perspektiven dieser Geschichte.
Ich habe vor langer Zeit ein Seelsorgeseminar in der Ausbildung mitgemacht. Eine Referentin erzählte von ihrer Ehe, dass sie und ihr Mann ihre Ehe an den Rand der Krise getrieben haben, weil sie sich gegenseitig mit Erwartungen überhäuft hatten. Und das Grundmodus war, wenn der andere sich endlich ändert, dann wird unsere Ehe gut. Und sie hat erzählt, wie sie 15 Jahre dran braucht, um zu lernen, dass sie in ihrer Ehe für ihre eigene Veränderung zuständig sind und nicht für die des anderen oder der anderen. Wie gehen wir mit Erwartungen an uns um? Das war unsere Ausgangsfrage. Wie gehen wir mit berechtigten Erwartungen um? Sie haben ja längst gemerkt, es geht hier nicht um alle möglichen Erwartungen, sondern um Erwartungen, die einen Bezug zum Glauben haben. Etwas, was unsere eigene Kraft möglicherweise überfordert. Oder es geht um Fragen, die uns als Jüngerinnen und Jünger Jesu betreffen. Um Nöte, die uns traurig werden lassen. Um Leben, das abseits von Gottes Gnade läuft. Es geht darum, Menschen mit Jesus zusammenzubringen. Und Petrus und Johannes liefern uns ein gutes Beispiel. Da ist zum Beispiel auffällig, dass das im Zusammenhang ihres täglichen Gebetes stattfindet. Das ist ein Geheimnis, was alle kennen, die regelmäßig beten. Es kann passieren, dass das, was ich in mein Gebet aufnehme, für mich zur Aufgabe wird. Und wenn ich im Gebet verankert bin, dann sehe ich vieles anders, als wenn ich das nicht wäre. Das muss nicht wie damals das tägliche 15-Uhr-Gebet sein. Um 15 Uhr wäre ich viel zu müde, da brauche ich immer einen Kaffee. Wir sind ja auch ganz anders getaktet heute. Aber eine hilfreiche Struktur zum Beten in Ihrem Tag, das verändert den Alltag. Das schafft Türen zu Gottes Wundern. Wenn man zum Beispiel morgens nicht in den Tag rein stolpert, sondern sobald man wach ist und das einigermaßen kann, mit einem Gebet beginnt oder abends den Tag abschließt mit Gebet oder vor, während wichtiger Termine oder zum Ende eines guten Gespräches oder einfach mal zwischendurch, weil Gott sich über jeden Kontakt mit uns freut. Ich mache das oft vor roten Ampeln, weil ich finde, die Zeit ist sinnvoll gefüllt. Ich lasse aber die Augen dabei offen. Das ist die eine Perspektive. Sie erleben Wunder, weil sie im Gebet verankert sind. Etwas anderes ist, sie gehen mit offenen Augen durch den Alltag. Ich vermute, viele haben den Bettler gar nicht wahrgenommen. Das sehe ich in der Innenstadt auch. Leute machen einen Bogen, vermeiden jeden Blickkontakt, weil sie Angst haben, sobald er dich erblickt, kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Die sind ja auch clever. Und die beiden werfen nicht nur einfach schnell eine Münze in die Schale, sondern sie nehmen ihn als Menschen wahr, sie schauen ihm in die Augen. Paulus hat uns einmal in Epheser 1 steht das gewünscht, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Das ist eine wunderschöne Formulierung. Erleuchtete Augen des Herzens. Mit den Augen des Herzens kann man den unsichtbaren Gott wahrnehmen, in seinem Handeln. Mit den Augen des Herzens kann man den anderen wahrnehmen, wie Gott ihn sieht. Mit den Augen des Herzens kann man auch die schwierigen und mühsamen wahrnehmen. Manchmal habe ich den Eindruck, das reicht schon, dass wir uns überhaupt endlich einmal als Persönlichkeiten wahrnehmen. Nicht nur als Kollegen, als Mitstudentin oder Vereinsfreunde, nicht nur in Rolle und Funktion, nicht nur in Schublade und Vorurteil und Meinung. Einem Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, ist das Wertvollste, was wir geben können. Probieren Sie mal eine ganz einfache Frage aus. Die kennen Sie. Wie geht es dir? Aber dann haben Sie bitte auch Zeit und rennen nicht gleich weiter. Also es ist eine gefährliche Frage, wenn man keine Zeit hat. Probieren Sie die mal aus. Das ist eine ganz tolle Frage. Und was ich von den beiden auch noch lernen will, ist, sie bleiben ehrlich. Gold und Silber habe ich nicht. Das, was du denkst, was ich dir geben könnte, kann ich nicht geben. Da bin ich genauso arm wie du. Neulich saß ich mit einer jungen Frau zusammen, Mitte 20, gerade dabei, in den erlernten Beruf zu starten. Aus heiterem Himmel die Diagnose Brustkrebs, bösartig, verankert in ihren Genen. Und dann fragte sie, warum reagiert Gott nicht auf mein Gebet? Das wäre doch ein leichtes für ihn. Ich bitte doch gar nichts Großes. Ich hatte nicht das Gold einer befriedigenden Antwort. Ich hatte auch nicht das Silber eines ausreichenden Grundes. Aber ich konnte ehrlich bleiben und konnte ihre Ratlosigkeit mit ihr teilen und es Gott klagen.
Wie gehen wir mit berechtigten Erwartungen um? Dietrich Bonhoeffer hat aus der Haft der Nazis kurz vor seiner Hinrichtung einen wunderbaren Satz an seinen Freund geschrieben. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Das, was Gott uns verspricht, dürfen wir anderen im Namen Jesu zusprechen. Das ist das Letzte, was ich von diesen beiden lernen will. Gebet, offene Augen, Ehrlichkeit und Zuspruch. Wir dürfen das weitergeben, was Gott uns anvertraut hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir können anderen im Namen Jesu ihre Schöpfungswürde zusprechen und sie damit auf die Füße stellen. Im Namen Jesu, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein wertvoller Mensch. Du hast einzigartige Gaben. Im Namen Jesu, steh auf aus deiner Müdigkeit. Gib ihm deine Wunden. Im Namen Jesu, lass deine Hoffnungslosigkeit los. Lass deine Erwartungen liegen. Lass dich von Jesus mit anderen, mit neuen, mit Reich Gottes Erwartungen füllen. Wir können andere unter den Segen Gottes stellen. Auch die schwierigen Menschen, auch die Hoffnungslosen. Wir können sogar unsere Feinde aus der Ferne segnen und können sich gar nicht gegen wehren. Und ich glaube, das wird auf Dauer alles verwandeln. Amen.
Wir laden ein. Nächste Woche Sonntag, 10.30 Uhr, wieder Gottesdienst hier mit Wilfried vom Bauer. Und dann laden wir ein ins Café Johannis zum Feierabendtreff. Es gibt ein neues Angebot. Das Café Johannis mit den Ehrenamtlichen und mit Karin Mann, sie wollen Raum schaffen zum Begegnen, zum Klönen, zum Spielen. Es gibt kleine Snacks und Getränke. Also ich habe da schon mal einen alkoholfreien Cocktail probiert. Sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Und zwar gibt es das jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 19 Uhr bis 23 Uhr. Können wir mal so lange ausbleiben wie unsere Kinder. Herzliche Einladung. Dann zum Wahlgottesdienst. Am Freitag, den 21.09. um 19.30 Uhr hier. Und zwar ist das ein Freitag, weil entweder die Superintendentin oder andere Vertreter des Kreissynodalvorstandes dabei sein müssen, wollen, möchten. Und da gibt es einfach nur diesen Freitag. Kommen Sie, wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Und es ist schön, dass wir im Zuge der Aufräumaktionen unten im PGH unsere Wahlurne wiedergefunden haben. Sehr hilfreich. Dann können Sie die Predigt als Datei mitnehmen. Draußen auf einem der Stehtische liegt eine Liste. Da können Sie bitte sehr leserlich Ihre E-Mail-Adresse eintragen. Dann bekommen Sie die Predigt zugeschickt. Ja, dann bitte ich Sie, zu den Fürbitten aufzustehen, wenn Sie können. Getraut wurden Robin und Janina Kuhn, geborene Pöppel.
Vater, wir freuen uns mit Robin und Janina Kuhn. Die beiden sind in der vergangenen Woche getraut worden. Wie schön, dass du immer wieder deine Hand hältst über uns, dass du Beziehung schaffst und mit deiner Freundlichkeit und Güte über uns wachst. Gib den beiden eine glückliche Zukunft. Segne sie mit Liebe und Zuversicht. Vater, du willst, dass wir füreinander leben. Wir denken auch an die Kinder, die heute im Zirkusheld Caselli Gottesdienst feiern. Wie schön, dass du uns auf so viel vielfältiger Weise begegnest. Vater, wir denken auch an die Jugendlichen aus unserer Gemeinde. Die Jugendfreizeit hat gerade Halbzeit. Sie haben eine gute Zeit miteinander, aber sie könnten ein wenig besseres Wetter gebrauchen. Behüte sie auch auf ihrer Rückfahrt am kommenden Samstag, damit alle wieder wohlbehalten hier in Heckinghausen ankommen. Vater, wir bitten aber auch für die Opfer dieses schlimmen Rückeneinsturzes in Italien. Keiner ist bereit, hierfür die Verantwortung zu übernehmen. Sei du bei den Betroffenen, gebe ihnen Kraft. Sei auch bei uns, auch wir sind nicht immer bereit, Verantwortung zu übernehmen, wo es wirklich nötig ist. Immer wieder schauen wir auf andere und erwarten, dass diese helfen. Du alleine weißt, wozu wir wirklich fähig sind. Gib uns immer wieder Kraft und Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten einzusetzen. Lass uns nicht aufhören, unsere Mitmenschen zu sehen, ihnen zu helfen, zuzuhören, wo kein anderer zuhört und auch an denen nicht vorbeizugehen, die für uns so anstrengend sind. Mach uns gewiss, dass du über all unser Bitten und Verstehen bei uns bist. Gib uns offene Augen und Herzen für die Zeichen deiner Freundlichkeit, ganz gleich, was kommen mag. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du uns siehst, dass du uns vertraust und dass du immer wieder für uns da bist. Lass uns immer einen Blick für unseren Stadtteil Heckinghausen haben. Hier leben so viele verschiedene Kulturen. Wir erleben dies immer wieder in unserem täglichen Miteinander. Manchmal fällt uns das Fremde so schwer. Dabei erleben wir immer wieder, gerade auch hier bei dir im Gottesdienst, wie bereichernd andere Menschen sind. Vater, wir danken dir für die Gaben, die wir auch heute wieder in der Kollekte zusammengelegt haben. Wir bitten dich, Herr, segne diese Gaben. Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag und die Woche unter dem Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Bleiben Sie stehen für die Schlussstrophe, so lang ist die nicht.